Wir fangen heute an, das habt ihr gehört, mit einer Predigtreihe, 7 Wochen lang mit dem Titel Jesus kennenlernen. Und die Frage, die dahinter steht, wenn es heißt Jesus kennenlernen, dann ist die Frage dahinter, wer ist eigentlich Jesus? Und das Schöne ist, Jesus antwortet in der Bibel mehrmals selbst auf diese Frage. Ihr könnt hier einmal sehen, was noch so alles kommt in den nächsten Wochen. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weinstock. 7-mal sagt er so Aussagen. Und man könnte das so verstehen, diese ganzen 7 Wochen, wenn du neugierig bist, wer Jesus ist. Wenn du ihn fragen würdest, wer bist du eigentlich? Dann könnte das eine der Antworten sein. Ja, er fragt, wer bist du? Ich bin das Licht der Welt. Wer bist du? Ich bin der gute Hirte. Wer bist du? Ich bin das Brot des Lebens. Also wir werden uns in den nächsten 7 Wochen damit beschäftigen, was diese Antworten bedeuten. Was sagt Jesus, wenn er das sagt? Und was bedeutet das für uns heute? Was bedeutet das, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens? Denn damit fangen wir heute an. Wir haben eben so ein bisschen was gehört, wie er diesen Satz gesagt hat damals. In Johannes 6 können wir das lesen, da ist es aufgeschrieben für uns. Und Jesus ist da schon mittendrin in dem, was er tut. Also er ist mitten in seinem Dienst schon unterwegs. Er hat seine Jünger eingesammelt, er lehrt die Menschen, er berichtet ihnen davon, wer Gott ist, wie Gott sich ein Leben vorstellt und er tut Wunder. Und bei Johannes, der das aufgeschrieben hat, ist es ein bisschen besonders, der schreibt nämlich meistens nicht Wunder, sondern der schreibt Zeichen. Und das gibt uns schon so einen Hinweis, was so ein Wunder eigentlich ist. Ein Wunder ist ein Zeichen. Ja, ein Wunder ist ein Zeichen. Und die haben so ein paar Gemeinsamkeiten. Die passieren zum Beispiel öffentlich. Also Jesus tut seine Wunder nicht irgendwie hinter einem Vorhang oder hinter verschlossener Tür oder wie so ein Zauberer mit Qualm und Rauch und das Wunder ist da, sondern die Wunder passieren, dass man sie sehen kann. Diese Zeichen sind sichtbar. Und die sollen dazu führen, dass die Menschen, die das sehen, dass die dadurch einen Zugangspunkt zu Jesus bekommen, dass die quasi eine Möglichkeit kriegen, dass Glauben entsteht. Und gleichzeitig auch betonen sie immer etwas über Jesus selbst, betonen und zeigen, wie besonders er ist und dass er der Welt das Leben bringt. Und so finden sich ganz viele verschiedene von diesen Wundern oder eben Zeichen, die Hinweisen im Johannesevangelium, die man dort lesen und hören kann. Und wir sind gerade mittendrin in so einem, wenn Jesus den Satz sagt, ich bin das Brot der Welt. Da ist nämlich gerade so ein Zeichen passiert. 5000 Menschen sind satt geworden mit 5 Broten und 2 Fischen. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Da reden Matthäus und Markus und Lukas, die reden da auch von, die erzählen das auch. Ja? 5000 Menschen sind satt geworden, obwohl man nur 5 Brote und 2 Fische hatte. Und kann man sich vorstellen, wenn so 5000 Menschen satt sind und vorher war klar, da ist relativ wenig zu essen gerade da, dann ist die Stimmung danach besonders. Ja, das ist eine besondere Stimmung, die sich dann durchzieht, wenn man gerade gemerkt hat, okay, da ist jemand, der hat uns gerade mit 5 Broten und 2 Fischen alle satt gemacht. Also, was haben die für eine Idee? Sie haben die ersten Gedanken, okay, das ist offensichtlich nicht jemand ganz Normales, ist möglicherweise ein Prophet, ein besonderer Mensch. Und dann haben sie noch einen zweiten Gedanken und am besten machen wir den zu unserem König. Das ist der Gedanke, den das Volk hat. Lass uns doch den zu unserem König machen. So, und daraufhin verschwindet Jesus, er zieht sich zurück an einen einsamen Ort und das Volk, die Jünger, die suchen ihn. Und da setzt das ein, was ihr vorhin gehört habt, was Julika uns vorgelesen hat, dass die Menschen wieder zu Jesus kommen und dieses Gespräch mit ihm anfangen. Und die finden ihn dann und fragen, wie bist du denn hergekommen? Erzähl uns was von dir. Und Jesus antwortet ihnen in Vers 26, er antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen, ja, weil ihr ein Wunder gesehen habt, sondern weil ihr euch an den Broten satt gegessen habt. Ja, Jesus weiß, was sie suchen. Die haben was Übernatürliches gesehen, das müssen wir uns merken. Die haben gesehen, wie einer 5000 Leute mit ein ganz bisschen satt gemacht hat. Die haben das Zeichen gesehen, aber sie haben das Zeichen nicht wirklich gesehen. Sie haben es nicht wirklich gesehen. Sie haben nicht gesehen, was das bedeuten kann. Sie sehen nur, da ist ein Mann, der hat Brot vermehrt. Und denken sich, na gut, wenn wir bei dem bleiben, dann werden wir nicht mehr hungern. Dann werden wir immer einen vollen Bauch haben. Ist doch super. Ja? Das ist doch super. Man gibt ihm 5 Brote und er macht uns alle satt. Ideal. Ja, und Jesus sieht, wie die mit dieser Einstellung, wie die so zu ihm kommen, wie die ihn suchen, weil die denken, den machen wir zum König, dann haben wir einen Brotkönig und dann ist alles immer gut. Und Jesus sagt, naja, ihr habt mich gesucht. Also ist ja auch eine Anstrengung hinterher. Ihr habt mich gesucht, aber aus dem falschen Grund. Ihr habt mich gesucht, ihr habt euch angestrengt, um nochmal kostenlos Mittag zu essen. Er sagt, arbeitet nicht nur für das, erinnert ihr euch vielleicht aus der Lesung, arbeitet nicht nur für das, was vergeht. Arbeitet nicht nur für das, was am Ende schimmeln kann, sondern arbeitet für Nahrung, die bleibt. Arbeitet für Nahrung, die bleibt zum ewigen Leben. Das ist so ein bisschen, müssen wir gleich nochmal gucken, was das bedeutet. Er ist so ein bisschen mysteriös ausgedrückt. Was meint er denn damit? Und die Leute fragen wieder, welches Zeichen, was tust du denn, damit wir dich sehen und dir glauben können? Zeig uns was, sagen sie mit anderen Worten. Ja? Zeig uns was, damit das passieren kann, von dem du hier sprichst. Also wir sind gekommen, um satt zu werden. Offensichtlich willst du irgendwie was anderes. Erklär uns das mehr. Erklär uns das mehr. Und die sind ja nicht doof, die Volksmenge. Ne? Für den Fall, dass Jesus jetzt nichts einfallen sollte, könnte ja passieren, wäre die Möglichkeit. Ne? Sie sagen, zeig uns doch noch was. Bringen sie ihm eine Idee mit, was er denn machen könnte. Sie erinnern ihn nämlich an was. Sie erinnern ihn daran, dass sowas Ähnliches ja schon mal passiert ist. Ja, sie erinnern sich an das, was im Alten Testament steht, beim Exodus. Das Volk mit Mose ist aus Ägypten befreit, rennt in der Wüste umher und hat ja auch nichts zu essen dabei. Und Gott tut ein Wunder. Gott lässt immer regelmäßig Manna regnen. Brot, also sowas Brotartiges. Es gibt ganz viele in der rabbinischen Literatur Diskussionen, wie Manna wohl geschmeckt hat, ja. Von bis, also sowas Brotartiges, sagen wir mal. Und das ist jeden Tag neu gekommen und man hat so viel eingesammelt, wie man brauchte, aber immer nur für einen Tag, weil am nächsten Tag, das war so eine Übung im Vertrauen, so eine Übung darin, Gott zu vertrauen, am nächsten Tag kam es was Neues. Also wenn man dachte, ah, ich sammle schnell für 3 Tage, das wurde schlecht. Man konnte immer genau für einen Tag sammeln und hat darauf vertraut, dass Gott es am nächsten Tag wieder versorgend Essen regnen lässt. Und daran erinnern sie Jesus. Sie sagen, unser Vater, unsere Väter, also unsere Vorfahren, haben in der Wüste das Manna gegessen. Ne, da steht ja geschrieben, er gab ihnen Brot vom Himmel. Und jetzt denken die natürlich, okay, da taucht Jesus auf, der macht auch wie von Zauberhand Brot. Super, ein neuer Mose. Ja? Jemand, der uns Brot vom Himmel gibt, der uns Brot zu essen gibt. Also ihr merkt, die sind ziemlich darauf fixiert, ihren Bauch voll zu kriegen. Die sind ziemlich darauf fixiert, den natürlichen Appetit zu stillen. Und Jesus versucht sie immer wieder tiefer da reinzuführen, was das eigentlich ist, mit seinen Worten. Und er sagt, naja, eigentlich hat nicht Mose euch das Brot gegeben, sondern Gott. Und der will euch auch das wahre Brot vom Himmel geben. Und die verstehen es nicht. Und dann wird Jesus deutlich und da kommt der Satz, um den es hier heute geht. Jesus sagt zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Ich aber sage euch, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn ansieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Mit anderen Worten, stolper nicht über das Zeichen, stolper nicht darüber, was du gerade gesehen hast und verlier dann aus dem Blick, worum es eigentlich geht. Pass auf, dass du das siehst, was ich dir wirklich zeigen will. Ich bin das wahre Brot und ich will deinen Bauch nicht nur für ein paar Stunden irgendwie füllen, sondern ich möchte dir mehr geben, ich möchte dir ewiges Leben geben. Ewiges Leben. Ich möchte, dass du zu mir kommst und von diesem Brot des Lebens isst, sagt Jesus. Dass ihr lebendiges Brot essen, dass ihr dann für immer satt seid. Und wie das dann manchmal so ist, wenn jemand so große Worte sagt, beschreibt uns Johannes, wie die Leute dann danach irgendwie miteinander streiten und diskutieren und wovon redet er, wir verstehen es nicht, das ist schwierig, das ist kompliziert. Und manche gehen dann, kehren um und folgen Jesus nicht mehr nach. Das war zu viel für sie. Das ist so dieser Abschnitt, in dem wir den Satz von Jesus hören, ich bin das Brot des Lebens. also aus einem Zeichen, aus einem Wunder heraus, wo 5000 Menschen satt werden, mit Jesus diskutieren, er ihnen sagt, es gibt sogar noch mehr als dieses nur den Bauch voll machen. Und manche gehen am Ende wieder nach Hause. Das ist damals passiert. Und welche Bedeutung hat das jetzt heute für uns? Und ich habe mir mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Und das Erste, was wir, glaube ich, so ein bisschen grundlegend für alles, was wir in den nächsten Wochen auch hören, glaube ich, gut mitnehmen können, ist, dass die Wirklichkeit, die ist von Gott dazu bestimmt, Jesus zu offenbaren. Das habe ich euch mal aufgeschrieben. Die Wirklichkeit ist von Gott dazu bestimmt, Jesus zu offenbaren. Was bedeutet das? Das zieht sich wie so ein roter Faden auch durch die nächsten Wochen durch, dieser Gedanke. Das zieht sich so durch. Denn wir werden jede Woche ja so eine andere Aussage finden, die mit Ich bin anfängt. So, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt und so weiter. Und Jesus benutzt das, um zu erklären, wer er ist. Aber ich glaube, dahinter steht mir, Jesus nutzt nicht nur einfach Worte, die irgendwie da sind und denkt, ah, die Leute kommen, was könnte ich denen sagen, sondern lange bevor es dich gab, lange bevor es mich gab, lange bevor das erste Weihnachten war, lange bevor Jesus als Baby in der Krippe lag, lange bevor die Bibel aufgeschrieben wurde, lange bevor irgendwas davon passiert ist, hat Gott zwei Sachen erfunden. Er hat Hunger erfunden und er hat Brot erfunden. Damit dann eines Tages, wenn Jesus auftaucht, Kategorien da sind, um zu verstehen, wer das eigentlich ist. Das ist nicht nur ein Wortspiel, was Jesus macht, sondern er nutzt Kategorien, die von Anfang an angelegt sind. Alles oder ganz, ganz viel in unserer Wirklichkeit ist dafür da, damit wir Stück für Stück immer mehr erkennen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Wer das eigentlich ist. Mit anderen Worten, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ja, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann sucht er nicht nur irgendwie eine Metapher oder einen netten Vergleich oder irgendwie was, was ihm gerade so auf die Schnelle einfällt, sondern eigentlich offenbart er den Hauptgrund, warum es überhaupt Brot gibt. Es gibt Brot, damit Jesus später sagen kann, ich bin das Brot des Lebens. Und ihr werdet nachher noch mehr verstehen, warum das so ist. Jeder knurrende Magen, jedes Hungergefühl, jeder leere Bauch und auf der anderen Seite jedes sich satt essen, jede gute Mahlzeit, jeder gestillte Hunger hat zu dem Moment geführt, in dem Jesus auftaucht, die Menschen fragen, wer bist du? Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Gott entdeckt nicht nur irgendwie Beispiele und Analogien, sondern Gott entwirft solche Beispiele und Analogien. Und das ist universell, in der universellen Erfahrung Hunger, die Menschen haben. Und genauso in der Geschichte Israels, wenn das Volk sich daran erinnert, Moment, da war doch dieses Manna in der Wüste, ja? Dann dient auch die Geschichte schon ein Stück weit dazu, um eine Kategorie im Kopf der Menschen zu schaffen, um einzuordnen, wenn Jesus da steht und sie fragen, wer bist du? Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und das können wir uns merken, auch für die nächsten Wochen. Es werden Kategorien, sind schon da, die da sind, um Jesus zu zeigen. Brot und Hunger sind da, damit Jesus sagen kann, ich bin das Brot des Lebens und die Menschen direkt einen Punkt haben, wo sie es einordnen können. Der zweite Gedanke hat damit zu tun, was suchen diese Menschen da denn? Warum kommen sie denn zu ihm hin? Gehen wir mal näher darauf ein. Jesus zieht ja so eine Verbindung zwischen dieser Erfahrung, die Menschen machen, dass körperlich Hungergefühl da ist, und unserem seelischen Hunger, wenn du so willst. Er sagt ja, es gibt mehr als das, was in eurem Bauch am Ende reingeht. Es gibt mehr als das. Und Menschen werden hungrig. Wir im Westen nicht so hungrig wie Menschen woanders. Und trotzdem machen wir aber die Erfahrung, wenn ich was esse, dann geht es mir danach besser, wenn ich Hunger habe, wenn ich Appetit habe. Und genauso haben wir einen seelischen Hunger. Auch das ist eine universelle Erfahrung, so eine universelle Erfahrung von Sehnsucht. C.S. Lewis, der britische Autor und Theologe, der hat das mal so genannt, er nennt das das Argument der Sehnsucht. Er sagt, es gibt in der Theologie ein Argument der Sehnsucht. Und er sagt das so, Lebewesen, die werden nicht mit irgendwelchen Verlangen und mit Sehnsüchten geboren, wenn es dafür eigentlich keine Befriedigung gibt. Er sagt ja, ein Baby kommt auf die Welt, hat Hunger. Ja, und es gibt was zu essen. Das passt zusammen. Eine Ente, sagt C.S. Lewis, eine Ente flattert mit den Flügeln und planscht mit den Beinen und möchte schwimmen. Es gibt Wasser. Ja, macht Sinn, passt zusammen. Und er sagt, okay, aber was ist, sagt C.S. Lewis, was ist, wenn ich eine Sehnsucht in mir finde, die keine Erfahrung in dieser Welt irgendwie befriedigen kann? Dann sagt er, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass sie eigentlich für eine andere Welt geschaffen wurde. Wenn es etwas gibt, was hier nicht ganz komplett befriedigt werden kann, wenn eine Sehnsucht in mir irgendwie immer da ist, so ein seelischer Hunger, der nicht ganz befriedigt werden kann, dann deutet das für ihn darauf hin, dass es mehr als das geben muss, was ich so im Alltag versuche, da hineinzutun. Deshalb heißt dieser Punkt, wahrscheinlich waren die irdischen Freunde nie dazu gedacht, diese Sehnsucht zu befriedigen, sondern eigentlich wecken sie die und deuten auf das Wahre hin. Deuten auf das hin, was eigentlich noch größer ist. Und das erleben wir, jeder von uns. So eine Sehnsucht, so ein Schmerz, so ein Verlangen nach, ja, was eigentlich? Was eigentlich? Wir sind manchmal nur, was wir versuchen da reinzutun. Wir wollen glücklich sein, wir wollen satt sein, wir wollen zufrieden sein. Wir sind Wesen, die begehren. Da ist dieses Verlangen, diese Sehnsucht. Und wir sind auf der Suche. Ja, und die Tatsache, dass wir Hunger haben, bezeugt, dass wir Wesen sind, die essen, damit der Körper läuft, damit es funktioniert, damit wir Energie haben. Und dann könnte man ja sozusagen als Erfahrungsargument sagen, naja, und die Tatsache, dass wir auch einen seelischen Hunger haben, der uns immer weiter treibt, der uns suchen lässt, der uns schauen lässt, wo kann dieser Hunger gestillt werden, deutet vielleicht ja darauf hin, dass es einen Gott gibt, für den wir geschaffen sind. Dass da ein Gott ist, nach dem wir eigentlich suchen, wenn da dieser seelische Hunger in uns da ist. Ja, nehmt das mal so als Erfahrungsargument für die Realität Gottes vielleicht. Ein Erfahrungsargument. Wenn du Hunger in der Seele hast, der nicht durch Schönheit der Natur, durch Freude an Gemeinschaft mit Freunden oder durch gute Geschichten oder Essen gestillt werden kann, dann kann dieser Hunger dich auf das Brot hinweisen, das vom Himmel gekommen ist, von dem Jesus spricht. Wenn Jesus selber sagt, ich bin das Brot des Lebens, das nicht nur einmal den Bauch füllt, sondern das mehr ist als das. Und das sagt er der Menschenmenge, wenn sie kommt. Und das sagt er uns, wenn wir zu ihm kommen und ihm fragen, wer bist du eigentlich? Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Dann meint er damit, ich mache dich nicht nur einmal satt, sondern ich bin mehr als das. Ich kann ein Verlangen stillen, das ganz tief in dir drin ist. Und nun machen die Menschen die Erfahrung und nun machen wir die Erfahrung, dass selbst da Jesus immer noch mal einen draufsetzt. Denn Jesus stillt unsere Bedürfnisse oft nicht so, wie wir es erwarten. Das erfahren die Menschen, das erfahren wir. Er stillt unsere Bedürfnisse oft nicht so, wie wir es erwarten. Ja, er vermehrt Brote, er vermehrt Fische, die Menschen werden satt, die Menschen folgen ihm, sie suchen ihm und sind am Ende verwirrt und gehen nach Hause. In kurz. Denn eigentlich wollten sie ja mit ihm verhandeln, so sind sie ja hingekommen. Ne? Sie haben gesagt, was müssen wir tun, damit wir mehr von diesem magischen Brot bekommen? Was müssen wir tun? Welche Werke verlangst du? Und ich glaube, damit sagen sie etwas, was die Beziehung von ganz vielen Menschen zu Gott beschreibt. Wir kommen zu Gott und möchten was verhandeln. Wir wollen quasi einen fairen Tausch machen, weil Fairness ist ein hohes Gut zwischen uns Menschen. Also wie können wir mit Gott einen fairen Tausch machen? Gott, ich gebe dir das und du gibst mir das. Ja, die Menschen, Jesus, wir machen dich zum König und du gibst uns jeden Tag was von diesem leckeren magischen Brot. Gott, wenn du meine Probleme löst, wenn du die Krankheit heilst oder mir die Bitte erfüllst, dann glaube ich an dich und folge dir. So funktioniert Jesus aber nicht, sehen wir hier. Erfahren wir auch. Und ich glaube, für einige von uns ist das, was wir Glauben zu brauchen. Ja, das, was uns dann, wo wir denken, das hält uns davon ab, Jesus zu folgen, eigentlich gar nicht das, was wir wirklich brauchen. Genauso wie mehr von diesem magischen Brot nicht das ist, was die Menschenmenge braucht, wenn sie mal einen Schritt weiter als nur bis morgen Mittag gucken würde. Wir sind in unserem Leben ganz stark damit bemüht und uns um Dinge, um Nahrung im weitesten Sinne zu bemühen, die am Ende verdirbt, die schlecht wird, die uns nicht zufriedenstellt. Das ist vielleicht eine ganz persönliche Frage, aber denk mal nach, wie versuchst du denn mit Jesus zu verhandeln? Worauf bist du in deinem Leben fixiert, auf quasi verderbliche Dinge? Worauf bist du fixiert? Auf Dinge, die dich dann davon abhalten, die eigentlich tiefsten Bedürfnisse zu erkennen, diesen wirklichen seelischen Hunger in deinem Leben. Das, was dich vom wahren Leben fernhält. Jesus sagt ja, was er anbietet. Er sagt das dem Menschen am Schluss. Er sagt, bei mir gibt es ewiges Leben. Das ist das, was er anbietet. Er sagt, es geht mir nicht darum, jeden Tag dir Brot auf den Tisch zu legen, sondern es geht mir darum, ewiges Leben für dich anzubieten. Und wie bekommen wir das? Auch da ist er deutlich. Das ist ja das Schöne, ne? Man stößt sich oft an Jesus und er erfüllt die Erwartungen dann nicht so, wie man meint, aber er findet zumindest klare Worte dabei. Da ist er deutlich. Auf die Frage, welche Werke Gott verlangt, ja, um diesen Tausch sozusagen, was sollen wir tun, was können wir tun, Jesus? Da sagt er, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Einfach. Oder mit anderen Worten, habe ich euch auch aufgeschrieben, es gibt keine besondere, einzigartige Leistung, die du erbringen musst, um ewiges Leben zu bekommen. Jesus will nicht mit dir verhandeln, er will, dass du an ihn glaubst. Das ist, was Glaube bedeutet. Zu Jesus kommen und sich von ihm sättigen lassen. Vom echten, wahren Brot des Lebens. Und das bedeutet dann auch, sich abzuwenden von den verderblichen Lebensmitteln, mit denen wir vorher versucht haben, so diesen Hunger in unserem Leben, in unserer Seele zu stillen, um dann zum Brot des Lebens zu kommen, um echtes Leben zu haben. Und wenn du das tust, dann verspricht Jesus, ich werde dich niemals verstoßen, ich werde dich nicht verlieren, ich werde dich am letzten Tag auferwecken. Du wirst für immer mit mir leben, voll und ganz, zufrieden sein mit dem, was ich für dich bin. Dann fragst du gar nicht mehr, können wir noch mal was von diesem magischen Brot haben, sondern dann bist du bei mir, beim Brot des Lebens, beim echten Brot des Lebens, nicht bei einem Snack. Und da sind wir ganz tief in so einer grundlegenden Entscheidung, in so einem ganz tiefen, grundlegenden Moment bei den Menschen damals und bei uns heute, 2000 Jahre später. Ja. Angefangen hat es damit, dass die auf der Suche nach Jesus waren. Er hatte das Wunder, das Zeichen getan, war dann weg, weil sie ihn zum König machen wollten und sie haben sich auf die Suche nach ihm gemacht. Sie haben sich auf die Suche gemacht, sie finden ihn dann auch, aber nicht alle finden ihn wirklich. Einige, die hören, was er anbietet und gehen wieder nach Hause. Und sagen, naja, wir sind gekommen für Brot für morgen Mittag und er erzählt irgendwas von ewigem Leben und für immer und ewig satt werden und jüngster Tag und gehen wieder nach Hause. Gehen wieder nach Hause. Und das ist heute bei uns Menschen auch möglich. Es ist möglich, dass du hörst, was Jesus ist und was Jesus anbietet und dass du dann weggehst. Und viele von uns, die wahrscheinlich auch hier heute sitzen, haben in ihrem Leben irgendwo so eine Erfahrung gemacht, dass es Zeiten gab, auch Zeiten in meinem Leben, wo das Gefühl da war, dass man mehr weggeht, als zu ihm hingeht. Dass man daran zweifelt, ob dieses ganze Christsein, Christentum, ob das wahr ist, ob Gott wirklich da ist, ob wir hier drin in seinem Wort wirklich das lesen, was er uns sagen will. Und für mich waren da die Worte, die Petrus ganz am Ende von diesem Abschnitt spricht, ganz, ganz entscheidend, ganz, ganz prägend, ganz, ganz hilfreich und rettend tatsächlich. Einige der Menschen sind jetzt nach Hause gegangen. Und Jesus, der wendet sich an die 12 Jünger, an sozusagen den engsten Kreis, den er hat. Und er fragt, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Und Petrus antwortet, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und an dem Punkt bin ich irgendwann auch gelandet. Wohin sollen wir gehen? Gott, wohin soll ich gehen? Jesus ist echt. Das Christentum, der Glaube, erklärt mir die Realität. Erklärt mir, warum ich so eine tiefe und manchmal untröstliche Sehnsucht in mir habe. Schmerz nach was Größerem, nach was Herrlicherem. Warum ich so ein Bedürfnis danach habe, glücklich zu sein und trotzdem die Erfahrung mache, dass es ganz viele Erfahrungen dieser Welt gibt, die das nicht erfüllen können. Erklärt mir, warum die Welt kaputt ist an ganz vielen Punkten und hässlich. Und trotzdem alles in mir nach was Schönem, nach was Gutem schreit. Diese Beziehung zu Jesus, die erklärt mir auch das Grauen in der Welt und warum ich das furchtbar finde. Und zeigt mir gleichzeitig, wie es in Ordnung gebracht werden kann. Wohin sollte ich gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Jesus kam vom Himmel herab, um uns das zu bringen, um uns Gott zu bringen, um uns ewiges Leben zu bringen, um uns eine Beziehung mit ihm zu schenken. Und er starb für uns, wurde auferweckt, unsere Sünden wurden vergeben, der Welt Leben geschenkt. Wohin willst du gehen? Wohin willst du dann gehen? Das sind die Worte des Lebens. Das sind die Worte des Lebens. Er ist das Brot des Lebens, das lebendige Brot, das vom Himmel herabkommt, um die Sehnsucht und den Hunger in dir zu stillen, der nirgendwo anders gestillt werden kann, wo du auf der Suche bist, wo es für dich bei allem, was du suchst und meinst, entdeckt zu haben, keine wirkliche Antwort gibt. Und nicht als Lückenfüller, sondern als etwas, was viel, viel größer ist, als das, was du dir eigentlich vorstellen könntest. Nicht bis du das Nächste gefunden hast, um ihn dann wieder auszutauschen, sondern wirklich, um ein für alle Mal dich satt zu machen, um ein für alle Mal dir etwas zu geben, was dein Leben verändert, was die Beziehung zu Gott bringt. Also, komm zu ihm, komm zu Jesus, immer wieder neu, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal. Das Schöne ist, er steht mit seiner Einladung da und sagt, komm zu mir, stell mir die Frage, wer ich bin. Heute hast du eine Antwort gekriegt. Heute hast du gehört, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der, der deiner Sehnsuchtssuche ein Ende setzen möchte. Wir werden in den nächsten Wochen noch mehr Antworten hören auf die Frage, wer bist du, die alle zusammen ein großes Bild ergeben von dem, wer Jesus für uns ist. Was er uns gibt dadurch, dass er einfach existiert. Was er uns gibt dadurch, dass er die Dinge so getan hat, wie er sie getan hat. Und was er uns gibt dadurch, dass er heute noch hier ist. Dass er heute bei uns ist. Also, wenn wir heute Abendmahl feiern, wenn wir an seinen Tisch kommen, wenn wir von diesem Brot essen, dann denk daran, dann nimm diesen Gedanken mit, dann bete oder spüre in dir, wie Gott sagt, ich bin hier, um deine ewige Sehnsucht, deinen ewigen Hunger zu stillen. Ich bin hier, weil du mit zu mir gehörst. Ich bin hier, um dich zu stärken. Ich bin hier, damit du zum Leben kommst. Also wenn Jesus gefragt wird, wer bist du? Und er antwortet, ich bin das Brot des Lebens. Haben wir heute ganz schön viel darüber gehört, wie das unsere Realität verändern kann. Wie das vielleicht beim nächsten Mal, wenn du frühstückst, etwas verändert, wie du das anschaust, was auf deinem Teller liegt, weil du merkst, das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass es das wahre, lebendige Brot des Lebens gibt, das für mich da ist. Amen.